Und viele Menschen haben mir dann auch gesagt, auch durch die Arbeit mit für kognitive Kriegsführung oder für Kriegsspiele, dass sie dankbar waren, dass jemand mal offenlegt, wie eigentlich diese Techniken genau funktionieren, weil sie hatten dieses Gefühl, ich werde doch manipuliert, aber sie konnten es nicht so ganz fassen. Und da sehen wir, es gibt auch diese Art der Machtausübung nicht in Reinheit und die wird auch nicht funktionieren, sondern der Widerstand der Menschen, der wird, je mehr man da eigentlich diese Softpower einsetzt, wird der Widerstand auch zunehmen, das ist völlig klar.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Jonas. Ich freue mich sehr, dich in unserer aktuellen Folge von S&P Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Hallo Georgi, ich bedanke mich sehr für die Einladung.
Das ist ein wunderbares Thema, das du in deinen Büchern aufgegriffen hast, kognitive Kriegsführung vor allem. Es geht darum, dass man auch, kann man sagen, kulturelle Manipulation vornimmt. Und ich habe mich früher, als ich im Vertrieb vor allem mein Wissen vertiefen wollte, mich mit Robert Cialdini beschäftigt habe. Und dann weiß man natürlich, wenn man das wissenschaftlich untermauert, und das hast du, ich glaube, bei dir sind, glaube ich, 22% deine Seiten sind Verweise und Literaturhinweise, dann weiß man, man möchte wissenschaftlich alles untermauern, was man schreibt. Aber vielleicht, Jonas, zum Einstieg, man schreibt nicht einfach so einen Bestseller. Du hast ein super spannendes Thema gesucht und gefunden. Und vielleicht eine Frage, als du bei den Verlagen mit diesem Thema angeklopft hast, gab es sofort Hurra-Schrei oder musstest du zuerst die Menschen überzeugen, dass es ein sehr spannendes Thema ist, das auf viel Einklang stößt?
Oh, da muss ich direkt überlegen, weil das schon eine Weile her ist. Also zunächst mal bedanke ich mich sehr für das Lob auch, hat mich sehr gefreut. Ich habe die Prozent habe ich jetzt gar nicht gezählt, wie viel wissenschaftlich war. Ich glaube, bei den Verlagen, die hatten, ich war damals noch unbekannt, also ich hatte jetzt nicht im populärwissenschaftlichen Bereich größere Veröffentlichungen, und dann, glaube ich, hatten die Verlage, wie du auch sagst, ein bisschen so die Sorge, oh, das könnte zu wissenschaftlich werden, wenn da einer von der Universität schreibt, der zu diesen Themen forscht. Von dem her, glaube ich, war es dann eher die Herausforderung, auch den Verlag zu überzeugen, dass man auch als Wissenschaftler ein Buch schreiben kann, was gut zu lesen ist, was auch für diejenigen, die jetzt nicht vom Fach sind, einfach verständlich ist. Das, glaube ich, war ein bisschen noch eine Schwierigkeit, und ansonsten bin ich jetzt auch sehr glücklich, dass ich dann den Westend Verlag, der ja doch auch ein größerer Verlag ist, gefunden habe und jetzt schon das zweite Buch auch beim Westend Verlag rausbringen konnte, und ja, bin da eigentlich sehr, sehr glücklich.
Ja, eindeutig, und muss gestehen, das ist sehr populärwissenschaftlich geschrieben, und bei vielen deinen Aussagen stellt sich zuerst die Frage, ist das jetzt ein Raten oder ist das echtes Wissen? Und da merkt man, dass du einfach aus den Quellen zitierst. Und vielleicht zum Einstieg, du sprichst ja von der kognitiven Kriegsführung, dass das jetzt eine neue Ära eingeläutet wird, obwohl auch schon mit der Psychologie der Massen alles begann. Ja, Gustav Le Bon, vielleicht steigst du ein, was ist die Grundlagen der Manipulation der Menschen? Worauf fußt das alles?
Also Propaganda gibt es eigentlich schon immer. Von dem her ist das eigentlich was grundlegend Menschliches, dass wir im Umgang miteinander uns beeinflussen. Robert Cialdini, den du ja auch kennst und schätzt, ich schätze den auch, wobei ich viele von seinen Thesen sehr kritisch sehe, aber das ist schon jemand, auch ein amerikanischer Professor, der sehr stark in diesem Bereich arbeitet, der sagt, es sind eigentlich Einflusswaffen, und die setzen wir als Menschen, wenn wir uns gegenseitig beeinflussen, sind wir da auf Augenhöhe. Das heißt, da gibt es bezüglich dieser Einflusswaffen Waffengleichheit. Und was es aber auch gibt bei der Propaganda, ist eben, dass mächtige Akteure mit sehr viel Wissen über die menschliche Psyche, mit sehr viel Macht auf sich einzubringen in diesen öffentlichen Diskurs, dass die immer wieder Menschen manipuliert haben, ihre Macht eigentlich missbraucht haben. Da können wir eigentlich in der Geschichte zurückgehen. Das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Wenn wir uns Beispiele von den letzten 1000 Jahren anschauen, könnte man zum Beispiel auf die Synode von Clermont blicken. Das war im Mittelalter, die ist 1095, hat die stattgefunden unter Papst Urban II. Und da stellt man fest, im Mittelalter, da gab es jetzt noch keine wissenschaftliche Psychologie als Forschung, aber damals wusste die Kirche in dem Fall auch schon genau, auf welche Knöpfe sie drücken kann. Der Papst wollte damals die Menschen in die Kreuzzüge schicken, und er hat sie geschickt mit dem Spruch, mit dem Knopf, was damals für die Menschen einfach besonders gut funktioniert hat. Deus le vult, also Gott will es, hat er den Menschen gesagt. Und das war diese bekannte Kreuzzugbewegung. Und dann hatten wir 1096 bis 1099 die ersten Kreuzzüge, wo einfach die Menschen sich massenweise umgebracht haben. Das Wort Propaganda selbst kommt dann wieder von der katholischen Kirche von 1622, diese bekannte Congregatio de Propagande Fide, also eine Kongregation, in dem Fall wieder der katholischen Kirche, die überlegt hat, wie kann sie denn den Glauben verbreiten, in dem Fall in Konkurrenz zum evangelischen Glauben einfach. Man hat sich da auch schon gezielt überlegt, wie man jetzt möglichst in die Dörfer gehen kann und da dann an den Orten möglichst Anschläge mit Schriftstücken, die dann vorlesen, warum jetzt einfach der katholische Glaube der richtige ist. Also die Mächtigen haben schon immer gewusst, wie sie ihre Macht ausüben können und was jetzt Neues. Und ich glaube, darauf zielt natürlich deine Frage auch ab. Wo stecken wir eigentlich heute drin? Wir stecken heute drin, dass neu ist. Es gibt diese Psychologie und Sozialwissenschaften als empirische Wissenschaft, wo man sehr genau unser menschliches Unbewusstes erforscht hat. Man weiß heute sehr gut, wie wir ticken. Und auf der anderen Seite haben wir die Massenmedien. Beginn des 20. Jahrhunderts hat ja diese moderne Propaganda angefangen. Da würde ich einfach mal den Zeitpunkt setzen, ab dem das professionell betrieben wurde. Wissen über die Psychologie, wie wir ticken, und auf der anderen Seite Massenmedien, damals noch die Zeitungen, wo ich einfach mit sehr wenigen finanziellen Mitteln sehr viele Menschen erreichen konnte. Und das zusammen gab natürlich einen sehr gefährlichen Cocktail. Und wir haben heute einfach gute Forschung dazu. Und es ist auch in der Wissenschaft so, dass die Sorgen natürlich wachsen, dass je mehr Medien es gibt, man kann es so auf die Zeitachse legen, man kann sagen, im Ersten Weltkrieg gab es nur die Zeitungen als großes Medium, noch ein bisschen Theater, ein bisschen Kino. Aber damals hat die moderne Propaganda, und damals hat sie angefangen, schon dazu geführt, dass man die Köpfe und Herzen der Menschen so vergiftet hat, dass es 17 Millionen Tote in etwa gab im Ersten Weltkrieg. Und natürlich dieses große Gemetzel, dieses große Grauen war nur deswegen möglich, weil man die Köpfe und Herzen der Menschen vergiftet hat, weil man sie kriegsbereit gemacht hat. Und das war sehr professionell, wie man das Ganze aufgezogen hat. Im Zweiten Weltkrieg kam dann das Medien noch dazu, einfach das Radio. Goebbels hat gesagt, er hätte seine Propaganda nicht so durchziehen können, wenn er nicht diesen Volksempfänger gehabt hätte, also das Radio, da ging die Propaganda ins Ohr, noch besser in die Köpfe und Herzen der Menschen. Und im Zweiten Weltkrieg hatten wir eben in etwa 75 Millionen Tote. Also man muss sich schon immer klar machen, was für extreme Auswirkungen diese gezielte Beeinflussung von der menschlichen Psyche im großen Maßstab einfach hat. Und heute sagt die Forschung, wir haben ja nicht nur Zeitungen und Radio, sondern wir haben noch den Fernseher, wir haben das Internet, wir haben Smartphones, wir haben soziale Netzwerke. Jeder Erwachsene ist im Schnitt in etwa 8 Stunden pro Tag im Internet. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in dieser Informationsumgebung, die uns umgibt, die uns beeinflusst. Und die Angst und die Sorge natürlich ist, gibt es abermals einen dritten, einen großen Krieg, weil einfach die Propaganda so stark zunimmt und man ihn so stark beeinflussen kann. Und da war einfach schon auch ein Grund, der mich angetrieben hat, warum ich auch diese Bücher geschrieben habe, dass ich sage, wenn die Propaganda so zunimmt, dann muss einfach auch die Aufklärung zunehmen und stärker werden. Und wir müssen wirklich den Frieden wieder sicherstellen und wieder fördern auf der Welt.
Ja, und das ist genauso wichtig, dass man weiß, mit welchen Werkzeugen man konfrontiert wird, weil auch das, jede Waffe hat mehrere Einsatzzwecke oder jedes Werkzeug. Jonas, vielleicht zurück zu der Geschichte. Ich war ja fasziniert von dem, was du geschrieben hast zur Entstehung der Propaganda, auch aus der Perspektive von Public Relation. Das war, glaube ich, das erste Framing, das man sehr erfolgreich eingesetzt hat. Und das war nicht weniger als ein Neffe von Sigmund Freud. Das war für mich auch neu. Kannst du bitte die Erkenntnisse von Freud und von Edward so in gewisser Art und Weise verbinden? Was ist das Fundament von dieser Manipulation, Beeinflussung?
Also das Fundament ist eigentlich dieses Wissen darüber, was Freud ja herausgefunden hat, dass die Menschen hauptsächlich von ihrem Unbewussten beeinflusst werden. Also wenn ich das mit einem Bild sage, dann, dass das meiste, was die menschliche Informationsverarbeitung ausmacht, was unsere Gedanken prägt, was am Ende auch zu unseren Handlungen führt, wie bei so einem Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche liegt. Und bei meinen Vorträgen erkläre ich es gerne so, dass ich halt die Menschen zunächst mal frage, wer kennt Sigmund Freud? Und dann hebt eigentlich der ganze Saal die Hand, die Leute lachen, jeder kennt Sigmund Freud und weiß, dass er der Begründer der modernen Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse ist. Und wenn ich dann frage, wer ist Edward Bernays, dann stellt man fest, er ist um vieles weniger bekannt, aber er ist mindestens genauso wichtig wie Sigmund Freud für das Verständnis dieser modernen Propaganda, weil er eben, oder auch für das Verständnis von dem, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Er ist vom Life-Magazin zu einer der 100 einflussreichsten Personen des 20. Jahrhunderts gewählt worden. Er ist genau wie du sagst, der Neffe von Sigmund Freud, der einfach gesagt hat, wunderbar, dass mein Onkel herausgefunden hat, dass die Menschen hauptsächlich durch ihr Unbewusstes beeinflusst werden. Jetzt kann ich doch dieses Wissen nutzen, um die Menschen zu steuern. Und er hat auch gesagt, in der Demokratie, da ist es ja völlig normal, dass eine kleine Minderheit regiert und sie tut es, ohne dass die Mehrheit der Menschen das mitbekommt. Und man muss jetzt hier, hat gesagt, diese, ein ganz bekannter Satz von Bernays ist, dass die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Einstellungen und Verhaltensweisen der Massen ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften ist. Und ich sage halt, klar, da kann er eigentlich seine Verachtung für Demokratie gar nicht ausdrücken, weil meiner Meinung nach, und das publiziere ich auch wirklich als Wissenschaftler, passen Demokratie und Propaganda überhaupt nicht zusammen. Und Propaganda hat in der Demokratie nichts zu suchen. Aber Bernays hat immer wieder diese Geschichte erzählt, man muss das Unbewusste des Menschen ansprechen, man muss die Menschen damit lenken. Er hat das sehr erfolgreich gemacht, zum Beispiel diese Queer Commission im Ersten Weltkrieg, die die Menschen innerhalb kürzester Zeit kriegsbereit bekommen hat. Dann unter Präsident Woodrow Wilson von 1917 bis 1919. Aber einfach mal dieser Grundgedanke, und den findet man heute einfach auch noch, dass man sagt, die Mehrheit der Menschen, die ist ja ein bisschen dumm, in Anführungsstrichen, die ist hauptsächlich von ihrem Irrationalen oder Unbewussten beeinflusst. Und weil die Menschen so irrational sind in ihren Entscheidungen, muss man ihnen ja drauf helfen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und das mache ich mit Softpower, das mache ich mit Propaganda. Und so stehen wir eigentlich heute davor, dass in sehr vielen Bereichen der Gesellschaft das angewandt wird. Es gibt diese Legitimationsrhetorik, es ist ja nur zum Besten der Menschen, aber was eigentlich gemacht wird, man muss es ganz klar sagen, ist eine Machtausübung, die wir nicht mitbekommen, wo wir wenig Widerstand dagegen haben und die im Kern völlig undemokratisch ist.
Und das ist ja im Prinzip am Ende des Tages Krieg der Narrative. Und Narrative bilden die Stories, die so oft mit erzählt werden, dass dann die Menschen mobilisiert werden für etwas. Ja. Und ich meine, so eine Propaganda wird ja nicht nur in der Demokratie eingesetzt, um die Massen zu mobilisieren, sondern auch in der Diktatur, um die Massen vielleicht zu beruhigen. Kann man ja auf der anderen Seite vielleicht das aufgreifen. Ja.
Es ist tatsächlich so, dass natürlich viele Gesellschaften Propaganda betreiben. Auch in Diktaturen gibt es Propaganda. Es ist aber so, dass tatsächlich vor der Entstehungsgeschichte her schon in Demokratien, auch wenn das zunächst mal widersinnig klingt, aber auch da können wir nochmal Edward Bernays zuhören, der wirklich gesagt hat, in der Demokratie ist es ja so, dass die Mehrheit der Menschen entscheidet. Und wenn die Mehrheit der Menschen entscheidet, dann muss ich diese Mehrheitsmeinung herstellen. Das ist dieses Engineering oder Manufacturing of Consent. Gibt es auch gute Publikationen dazu, zum Beispiel von Herman und Chomsky 1988. Dieses Propagandamodell heißt ja Manufacturing of Consent. Die Konsensfabrik auf Deutsch ist erschienen. Und so ist es, dass Demokratien eigentlich mehr angewiesen sind auf die Meinung der Mehrheit. Madison hat ja gesagt, jede Regierung beruht auf Meinung, aber in Demokratien gilt es besonders. Und in Diktaturen ist es so, da kann ich sagen, bei den Sowjets zum Beispiel war das ein Stück weit so, dass es eher eine grausame Herrschaftsform war und man gesagt hat, wenn wir die Körper der Menschen kontrollieren können und wenn wir sie einfach in Gefängnisse sperren können, wenn wir die Menschen so niederknüppeln, dass sie eigentlich überhaupt keine andere Wahl haben, dann ist uns relativ egal, was die denken, was die fühlen, weil dann haben wir hier eine Herrschaftsform, die einfach auf Hard Power sozusagen beruht, auf sichtbarer Machtausübung und dann traut sich auch keiner was dagegen zu tun. Und was man heute einfach feststellt, also wenn ich es grob aufdrösel, natürlich gibt es in Diktaturen genauso Propaganda, wie es in Demokratien gibt, aber es ist eher so, dass Demokratien auf diese Softpower setzen, auf diesen Kampf um unsere Köpfe und Herzen und in Diktaturen eher noch Hardpower ausgeübt wird, harte Macht, die Menschen dann auch spüren. Und psychologisch ist es eben so, dass wir diese weiche Macht, die unterläuft unser natürliches Immunsystem für Beeinflussung und wir haben dann gar keinen Widerstand dagegen. Diese harte Macht, und darum sind Diktaturen auch immer gescheitert, diese harte Macht führt zu Widerstand. Und je mehr harte Macht ich dann ausübe, desto mehr Widerstand habe ich bei denjenigen, die diese Macht erleiden müssen. Weil wir alle in uns drin, gibt es auch bekannte Motivationstheorien, zum Beispiel von DC und Ryan, muss man jetzt nicht im Detail wissen, 1985 Selbstbestimmungstheorie der Motivation, aber einfach, dass man sich mal klar macht, dieses Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, das ist ganz tief in uns drin verankert, das haben wir, wir wollen keinen Zwang erleben. Und so wird einfach diese Art der Machtausübung, die dieses Gefühl verletzt, die unsere natürliche, unser natürliches Immunsystem für Zwang, für Beeinflussung einfach dazu bringt, dass es anspringt, dass es anschlägt, wird immer zu Widerstand führen. Imperien sind auch immer daran gescheitert. Sie haben sich ausgedehnt, sie haben Macht ausgeübt, Hardpower haben sich Völker unterworfen und der Widerstand gegen diese Imperien ist dadurch gestiegen. Und je breiter und je größer die Imperien eigentlich geworden sind, desto mehr Widerstand gab es und irgendwann sind alle Imperien an diesen Widerstand zerbrochen. Heute haben wir die Situation, dass durch diesen extremen Einsatz von Softpower, es zum Beispiel Warnungen gibt von einem ganz bekannten britischen Intellektuellen, der heißt Aldous Huxley, der hat gesagt, diese Form von unbewusster Machtausübung, die die Menschen gar nicht mitbekommen, die wird dazu führen, dass die Diktatoren der Zukunft, so hat er es tatsächlich genannt, die werden ewig herrschen, weil sie eben das Unbewusste der Menschen ansprechen. Und heute ist natürlich schon die Gefahr, dass wir so viel Wissen über die menschliche Psyche haben, dass wir durch die kognitive Kriegsführung, durch Nudging und so weiter so intensiv eigentlich immer wieder Steuerungstechniken einbringen, die die Menschen gar nicht mitbekommen, dass der Grundgedanke von einer Demokratie unterlaufen wird. Und umso wichtiger, sage ich halt, ist diese Aufklärung der Grundgedanke. Die Menschen müssen darüber Bescheid wissen, was eigentlich passiert, welche Form von Machtausübung stattfindet. Und darum muss die Aufklärung mindestens genauso stark sein wie die Seite, die diese Propaganda anwendet.
Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass wir darüber reden können. Jonas, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt ja so einen Begriff in der Psychologie, psychologische Reaktanz, wo man sich dem widersetzt, was man hört. Ja? Und dieses Softbau soll darauf abzielen, diese psychologische Reaktanz zu vermeiden. Ist das auch richtig?
Ganz genau. Also ich habe lange gesucht, auch nach Definitionen von Softpower. Ich habe mir das dickste Lexikon geschnappt, das ich finden konnte. Dorsch Lexikon der Psychologie, 2000 Seiten, da findet man nichts davon. Es gibt dann am Rande, wenn man sehr lange sucht, findet man es doch in dem einen oder anderen Lehrbuch. Und so hat eigentlich Softpower dann auch in der psychologischen Forschung Eingang gefunden, dass man sagt, es sind Einflusstechniken, die verpönt sind, weil man natürlich nicht Menschen manipulieren darf. Es ist verboten. Es ist auch einfach unmoralisch. Aber man kann damit die Wahrnehmungsschwelle der Menschen unterlaufen, sie auf eine Art und Weise beeinflussen, die sie gar nicht mitbekommen. Und dann gibt es eben keinen Widerstand. Und Widerstand und Reaktanz würde ich jetzt hier einfach mal als Synonyme verwenden. Und wo man den Begriff halt dann auch findet, Softpower, das ist in der Politikwissenschaft. Das ist bei Joseph Nye, der schon in den 1990er Jahren diesen Begriff geprägt hat. Das heißt, man hat schon sehr langfristig erkannt, dass Softpower die Machtausübung der Zukunft sein wird. Und heute stehen wir da drin, dass natürlich diese Macht intensiv ausgeübt wird. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man ein Stück weit auch diese Idee der, es gibt überhaupt keine Reaktanz, die muss man in Frage stellen. Also das ist neuere Forschung, die auch wirklich zeigt, ganz so unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie es in der Realität wie es in der Theorie verläuft, verläuft sie mit der Realität nicht. Die Menschen haben doch auch noch dieses natürliche Gespür in sich drin dafür, wenn sie beeinflusst werden. Und viele Menschen haben mir dann auch gesagt, auch durch die Arbeit für kognitive Kriegsführung oder für Kriegsspiele, dass sie dankbar waren, dass jemand mal offenlegt, wie eigentlich diese Techniken genau funktionieren, weil sie hatten dieses Gefühl, ich werde doch manipuliert, aber sie konnten es nicht so ganz fassen. Und da sehen wir, es gibt auch diese Art der Machtausübung nicht in Reinheit und die wird auch nicht funktionieren, sondern der Widerstand der Menschen, der wird, je mehr man da eigentlich diese Softpower einsetzt, wird der Widerstand auch zunehmen, das ist völlig klar.
Aus der physiologischen Perspektive, ich habe auch mit Dr. Nails gesprochen, er hat in seinem Buch Das erschöpfte Gehirn auf Thema Hippocampus hervorgehoben, er sagte, je müder unser Hippocampus ist, desto anfälliger sind wir für diese Manipulationstechniken, weil wir dann unser System 2 nach Kahneman einfach kaum aktivieren, sondern sind quasi unter der Oberfläche in unserem Eisberg irgendwo drin und wir müssen darauf achten, dass wir physisch energetisch fit sind und geistig fit sind, um überhaupt das erkennen zu können. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Also man kann nicht verleugnen, dass es natürlich wichtig ist, ausgeruht zu sein, dass es wichtig ist, fit zu sein. Das sind wir bei diesem Konzept der Resilienz, dass es auch ganz wichtig ist, auf sein psychisches Wohlbefinden zu achten. Viel Schlaf, gute Ernährung, gute Beziehungen, Wissen um die Manipulationstechniken. Ich sage mal, je mehr Techniken man kennt, dann kann man sich wie so Brillen aufsetzen, kann man mit diesen Brillen auf die aktuelle Berichterstattung blicken und dann wird man eine Menge erkennen können. Die Perspektive, ich kenne jetzt das Buch nicht, aber wenn ich sage, die Perspektive, dass ich auf das Gehirn schaue und dass ich dann damit Verhalten erkennen kann oder Manipulationsbereitschaft erkennen kann, da würde ich einfach aus zwei kritischen Perspektiven, wenn ich darf, darauf blicken. Und zwar ist das eine einfach mal wissenschaftstheoretisch. dass ich natürlich in der Wissenschaft habe ich immer einen unterschiedlichen Auflösungsgrad, mit dem ich auf bestimmte Sachverhalte blicken kann. Also es ist wie mit einer Kamera. Ich kann mit einer Kamera im Weitwinkel mir sehr viel anschauen, dann sehe ich große Zusammenhänge, aber die Details gehen verloren. Und dann kann ich immer weiter reinzoomen, bis ich dann irgendwann wie mit einem Mikroskop eben in einer Großaufnahme ganz, ganz kleine Dinge sehe. Dann kann ich Dinge erkennen, die ich vorher nicht mehr gesehen habe, aber es geht das große Ganze, es gehen die Zusammenhänge verloren. Und die beiden Perspektiven kann ich aber nicht beide gleichzeitig haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich blicke wie mit einem Mikroskop auf sehr, sehr kleine Mechanismen, die im Gehirn vor sich gehen, und damit kann ich ganz große Zusammenhänge erkennen. Die beiden Perspektiven sind eigentlich schwierig miteinander zu vereinbaren. Und die andere Perspektive, das ist, wenn ich die Neurowissenschaften mal aus psychologischer Perspektive betrachte, ist es ja so, wir haben in etwa 86 Milliarden Neuronen im Gehirn. Die sind super vernetzt miteinander. Und es gibt da einfach diese Brain-Mind-Debatte, wenn ich das mal kurz skizzieren darf. Es ist einfach so, also Brain ist unser Gehirn, das kann ich anfassen, das haben wir hier in unserem Kopf, das ist dieses biologische Organ. Und das kann ich mir sehr genau anschauen, da kann ich versuchen, auch diese Neuronenaktivitäten auszulesen etc. Und da gibt's Forschung dazu, die immer mal wieder Erkenntnisse hat, die dann aber auch immer wieder sagen muss, okay, wir können was erkennen, aber es ist nicht bei jedem Menschen gleich und so weiter. Aber es gibt dieses Gehirn, das kann ich mir anschauen, da kann ich schauen, was passiert denn da gerade im Gehirn. Dann haben wir gleichzeitig unser Bewusstsein, das ist das Mind, das ist das, was wir an Gedanken gerade haben, das ist das, was wir an Gefühlen haben, das ist das, was in uns abläuft, wenn wir uns jetzt gerade bewegen und so weiter. Und ich weiß, dass irgendwie das Brain, das Gehirn mit unserem Bewusstsein zusammenhängen muss. Aber wie genau, und das wird jeder Neurowissenschaftler bestätigen, da hat man überhaupt keine Ahnung. Okay, also so ehrlich muss dann auch die Forschung sein. Und ich denke, so ehrlich ist die Forschung, auch wenn Sie heute Neurowissenschaftler fragen, die sagen, diese Verbindung von Brain und Mind, welche Mechanismen im Gehirn genau welche Gedanken und welche Gefühle auslesen, da ist man noch völlig, hat man eigentlich völlig im Dunkeln. Das ist wie, jemand hat es mal beschrieben, wenn man an einer Kreuzung steht und man kann zwar schon beobachten, wenn jetzt Aliens kommen und die stehen an der Kreuzung und die schauen an, welche Autos wie wo kommen, und dann stelle ich fest, okay, bei einer roten Ampel halten die Autos eher, bei einer grünen fahren die weiter. So ist es, dass man einzelne Neuronenaktivitäten vielleicht beobachten kann, aber deswegen weiß ich noch lange nicht, wie ein Auto fährt, deswegen weiß ich noch lange nicht, wo die Autos hergestellt werden und so weiter. Das heißt, da sind wir wirklich noch völlig in den Kinderschuhen, und da möchte ich auch den Menschen den Rücken stärken, dass ich sage, unser Gehirn, das ist so komplex, das ist wunderbar, und wie unsere Gedanken entstehen, das weiß man überhaupt nicht, wie unsere Gefühle entstehen. Da kann man neurowissenschaftlich eigentlich das überhaupt nicht beeinflussen, und deswegen, unsere Gedanken sind beschützt, unser Wille ist frei, wir können uns immer gegen Manipulation entscheiden, und das wird auch in Zukunft so sein. Und deswegen, glaube ich, kann man sich da dann noch wieder ein Stück weit entspannen.
Ja, und nichtsdestotrotz, obwohl das so komplex ist, kann man das mit gewissen Grundsätzen und Werkzeugen manipulieren. Jonas, wenn du Softpower in gewisse Kategorien klassifizieren würdest, welche Kategorien wären das? Um einfach auch für die Menschen, die mit dieser Brille oder mit diesen Filtern auf die Welt schauen, dass sie das einkategorisieren können.
Ja. Also ich habe es im Buch, das geht ja um die kognitive Kriegsführung der NATO. Das ist, wenn ich jetzt im Jahr 2025 über Softpower spreche und ich frage mich, was ist denn die modernste, was ist die zugespitzteste Form von diesem Einsatz von Softpower, dann bin ich einfach bei der kognitiven Kriegsführung der NATO. Das ist ein offizielles Programm, das es als solches seit 2020 beziehungsweise 2021 gibt. Und ich habe im Buch einfach diese kognitive Kriegsführung aufgedröselt in vier Facetten, damit es ein bisschen greifbarer wird. Die eine ist Kriegspropaganda. Das ist einfach die Hauptsäule der kognitiven Kriegsführung von Seiten der NATO, aber es wird natürlich auch von anderen Militärs betrieben, dass sie versuchen wollen, den Krieg als gut, als gerecht zu verkaufen. Ein Kampf für Demokratie, für Freiheit, für Menschenrechte. Genau das, was du vorher angesprochen hast, dieses Framing, diese Rahmengeschichten, die man erzählt. Die zweite Facette ist die kulturelle Manipulation, wo es grundlegend darum geht, wie wir zu beeinflussen, wie wir uns die Welt erklären, mit welchen grundlegenden Mustern und Brillen wir eigentlich auf die Welt blicken, zum Beispiel westliche Wertegemeinschaft, ob ich das verinnerlicht habe, ob ich sage, jawohl, die NATO verteidigt die westliche Wertegemeinschaft und sie ist eine Kraft für den Frieden, oder ob ich eben ganz andere Rahmenerzählungen in meinem Kopf habe. welches Bild habe ich von den einzelnen Ländern noch? Das gehört zu dieser kulturellen Manipulation mit dazu. Wenn man das Thema jetzt aufmachen würde, einfach, dass mal klar ist, hinter jeder Tür gibt es natürlich sehr viele Gänge, wo ich entlang gehen könnte. Bei der kulturellen Manipulation gab es zum Beispiel diese Integrity Initiative, die ist 2018 aufgeflogen. Das war ein Netz von Geheimdiensten, von Militärs, von Experten und auch von Medienschaffenden, die einfach versucht haben, Russland in westlichen Medien möglichst negativ darzustellen. Nur mal ein Beispiel. Dann gibt es diese digitale Manipulation, die dockt einfach daran an, dass wir uns alle tagtäglich im Internet bewegen. Wir haben es schon gesagt, jeder Erwachsene im Schnitt in etwa 8 Stunden pro Tag. Neuere Statistiken bei Jugendlichen sagen, die Jugendlichen sind inzwischen 10 Stunden pro Tag im Internet. Und das ist unglaublich, ja. Und sie haben dann natürlich sehr viele Informationen, die sie aufnehmen und gleichzeitig sehr viele Informationen, die sie aber auch über sich selbst preisgeben. Das sind diese sogenannten Schattentexte, die man schreibt. Und auch wenn wir da mal wieder nur eine Tür aufmachen, dass man sieht, wo man da langlaufen kann. Es ist dieser Skandal um Cambridge Analytica 2016, der auch nicht so bekannt ist. Aber zwar ist es so, dass damals man sich gefragt hat, ja, wie Donald Trump eigentlich die Wahl gewinnen konnte in den USA. Und dann hat man festgestellt, der hat Hilfe von einem Unternehmen, das hieß Cambridge Analytica. Inzwischen gibt es es nicht mehr, aber inzwischen gibt es viele andere Unternehmen, die einfach die gleichen Praktiken betreiben. Und Cambridge Analytica hat Folgendes gemacht. Die haben die Facebook-Likes ausgelesen. Also die Menschen haben Likes verteilt auf Facebook. Und haben damit ein Persönlichkeitsprofil erstellt anhand von dem Ocean Model. Muss man jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber
Big das sind five, so, ja.
So 5 Persönlichkeitsstrukturen, ja, wo ich so ganz groben Menschen einfach mal einteilen kann. Und dann haben die einfach gesagt, okay, wenn jemand 70 Likes verteilt, dann kann ich den schon mit diesem Algorithmus, den wir eben haben, in etwa so gut einschätzen wie gute Freunde. Und bei 150 Likes dann schon so wie sehr gute Freunde. Und bei 300 Likes kenne ich die Person schon besser, als die sich selbst kennt. Und dann kann ich natürlich Personen, wenn ich weiß, wie sie ticken. Zum Beispiel hat man festgestellt, wer Lady Gaga liked, ist eher extrovertiert. Oder wer den Wu-Tang Clan liked, das sind eher heterosexuelle Menschen. Oder man hat festgestellt, Männer, die eine bestimmte Kosmetikmarke liken, sind eher homosexuell und so weiter. Also alles Dinge, die man eigentlich, wo man denkt, man verteilt nur Likes, aber eigentlich füllt man einen persönlichen Fragebogen aus. Und dann wird man gläsern und dann kann man auf die Menschen individuell zugeschnittene Wahlwerbung denen zukommen lassen. Wer zum Beispiel eher ängstlich ist, dem macht man eher Angst. Wer eher traditionsbewusst ist, dem argumentiert man damit, so haben wir das doch schon immer gemacht und so weiter. Und so haben sie es eigentlich geschafft, natürlich dann auch in den Swing States, also die Staaten, wo sich die Wahl entschieden hat, die unentschiedenen Wähler ins Visier zu nehmen. Das heißt, die Software war ziemlich gut, die wusste genau, eigentlich wäre es noch unentschieden und so konnte man gezielt den Menschen gezielte auf ihre eigene Persönlichkeit zugeschnittene Botschaften zukommen lassen. Und so hat es auch einer der Gründe, warum Donald Trump 2016 die Wahl gewonnen hat. Uns wird sehr wenig drüber gesprochen. Und die letzte Facette, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen länger rede, aber einfach, dass man sieht, das Thema ist echt komplex, ganz vielseitig. Die letzte Facette sind dann eben diese Zukunftstechnologien, wo ein bisschen in die Richtung geht, was wir vorher drüber gesprochen haben, 86 Milliarden Neuronen im Gehirn, die alle elektrische Signale senden. Und dann gehe ich ran mit diesem Menschenbild, dass ich sage, naja, was sind unsere Gedanken, was sind unsere Gefühle? Die sind im Endeffekt ja auch nur Aktivitäten von diesen Neuronen. Und die könnte ich ja auslesen und die könnte ich mit künstlicher Intelligenz umwandeln in, dass ich genau weiß, was denkt jetzt jemand gerade. Gibt es zum Beispiel Forschung dazu, dass man versucht, die Gehirnströme zu messen, während wir gerade unsere Bank-PIN eingeben. Also es ist schon ziemlich beängstigend. Und dann kann man, je nachdem, welche Neuronen jetzt gerade aktiv sind, kann man darüber rausfinden, was wir gerade an Zahlen eingeben. Und man kann so dann die Bank-PIN auslesen, die wir gerade eingeben. Dieser Ansatz, ich bin fest davon überzeugt, dass er scheitern wird. Aber wir müssen darüber Bescheid wissen, dass man natürlich versucht, über unsere Gedanken uns eigentlich gläsern zu machen und die Gedanken dann direkt auszulesen. Und dann würde man über eine Cloud auch denken, wenn man Nanoroboter ins Gehirn einschleust etc. Man könnte dann auch unsere Gedanken aus der Cloud wieder beeinflussen. Es sind ziemlich abgefahrene Überlegungen, die gerade laufen, aber das ist so die Cutting Edge, wo auch im Moment die DARPA, die Defense Advanced Research Projects Agency in den USA, das ist so die Zukunftsforschungsabteilung des Pentagon, wo die gerade dran forscht und sie hat doch auch ein Jahresbudget von Pi mal Daumen 5 Milliarden Euro. Also es sind durchaus auch ganz schöne Summen, die da reinfließen. Diese 4 Facetten mal grob aufgedröselt, Kriegspropaganda, digitale Manipulation, kulturelle Manipulation und Zukunftstechnologien. Und dann sieht man schon, wie allumfassend und wie mit vielen Facetten eigentlich dieses Thema einem begegnet.
Wenn wir jetzt den vierten Bereich mit aufgreifen und an Starlink von Elon Musk denken, der das sogar anbieten wird, höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wo wir in 10 Jahren stehen, aber dass du den Computer mit dem Gehirn verbindest, dann hast du quasi eine direkte das direkte Einfallstor für die Beeinflussung.
Erst genau, wie du sagst. Also das ist diese Forschung, die Elon Musk ja vorantreibt. Ich würde ihn gerne mal fragen, wie viel eigentlich von seinen Affen dieses Einpflanzen von den Elektronen ins Gehirn überlebt haben. Also die Überlebensquote ist nicht besonders hoch, wird auch wenig drüber gesprochen. Er möchte dahin. Ich bin fest davon überzeugt, dass es scheitern muss, weil einfach Brain-Mind-Debatte, das können wir nicht einfach beiseite schieben und sagen, wir lesen jetzt einfach so viel vom Gehirn aus, dass wir irgendwann dann doch wissen, was Gedanken sind. Dafür ist das, was unser Leben ausmacht, das viel zu komplex. Aber spannend ist natürlich schon, wenn man auch ein bisschen versteht, was der Hintergedanke ist. Und im Grunde genommen, Elon Musk ist ja mit einem Reichtum von 400 Milliarden der reichste Mensch der Welt, zumindest nominell. Und im Endeffekt möchte er das Gleiche, was diejenigen, die sehr viel Macht und sehr viel Geld hatten, schon immer wollten. Da kann man zurückgehen bis zu den Pharaonen. Die haben sich auch diese Pyramiden gebaut. Und was wollten sie eigentlich mit diesen Pyramiden? Die sind jetzt sehr aufwendig einbalsamiert worden. Sie sondern haben dann ihre Diener mitbekommen, ihre Tiere, ihre Werkzeuge und so weiter. Sie wollten unsterblich sein, oder? Sie wollten den Tod Legacy überwinden. Genau, das war so das Letzte, was sie noch hatten, dass sie gesagt haben, im Leben, ich habe schon alle Macht, die ich mir als Mensch nur erträumen kann. Ich möchte gerne unsterblich sein. Und ein Stück weit steckt das dahinter mit diesen Neuralink-Projekten, dass man heute versucht, abermals diese Schwelle zur Unsterblichkeit doch mit diesen technischen Möglichkeiten zu überwinden. Also es sind ziemlich verrückte Gedanken, aber man sagt, wenn alles, was unsere Gedanken und unsere Gefühle ausmacht, in unserem Gehirn ist und das elektrische Signale sind, dann kann ich die ja irgendwo auslesen. Und wenn ich die auslesen kann, dann kann ich die auch irgendwo speichern. Und dann könnte ich ja eigentlich alles, was mich als Mensch ausmacht, auf diese eine Festplatte transferieren. Dann habe ich die ganzen Daten da gespeichert und irgendwann stirbt vielleicht mein Körper, aber ich lebe ja dann weiter mit all meinen Daten und die kann ich dann sozusagen auf einen neuen Menschen wieder aufspielen. Es ist völlig verrückt, aber das ist eigentlich der Hintergedanke oder auch einer der Gründe, warum natürlich an diesen Dingen geforscht wird. Ich glaube, es gab sogar mal einen Kinofilm, wo das Ganze aufgegriffen wurde mit diesen Superheldenfilmen, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Also Hollywood hat es schon verarbeitet, wo die Reise hingehen soll. ja, das ist vielleicht ganz gut, dass man auch darüber Bescheid weiß.
Ja, wenn ich jetzt die ersten drei Bereiche mit aufgreife, es gibt ja auf der psychologischen Ebene gewisse Mechanismen, die Einfallstore für die Manipulationstechniken liefern, zum Beispiel so ein Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Ja, kannst du die so wesentlichen Mechanismen vielleicht erklären, damit die Menschen wissen, wo ein Minenfeld ist und wo sie aufpassen müssen?
Ja, also es ist, glaube ich, schwierig in der Kürze der Zeit jetzt diese ganzen Minenfelder im Detail sich anzuschauen. Wichtig ist mir einfach zu verstehen, dass man so argumentiert, dass man sagt, die Menschen sind hauptsächlich von ihrem Unbewussten beeinflusst und hier wird angesetzt und dass es einfach völlig undemokratisch ist. Und man versucht immer wieder eigentlich auf die Gefühlsebene zu gehen. Das heißt, das ist eigentlich die größte Schwachstelle, die man hat. Und auch das Beste, denke ich, wo man diese Manipulation erkennen kann, wenn Menschen sehen, es wird emotional gearbeitet, es wird mit diesem System 1 gearbeitet, mit schnellen Emotionen, mit Bildern von Menschen, die leiden, dann erzählt man noch Geschichten dazu und am Ende ist die Botschaft, wir müssen jetzt mehr Waffen liefern, wir müssen die Kriegsausgaben, die Rüstungsausgaben etc. erhöhen und es gibt aber keine Sachargumente. Das heißt, immer wenn dieser rationale Diskurs unterlaufen wird und wenn es keine Sachargumente gibt, dann denke ich, müssen die Alarmglocken eigentlich schon schrillen, dass dann höchstwahrscheinlich Propaganda einfach angewandt wird, weil in der Demokratie haben wir uns ja darauf geeinigt, dass es diesen öffentlichen Diskursraum gibt, diesen öffentlichen Debattenraum, wo sich jeder Mensch gleichberechtigt einbringen kann mit seinen Argumenten und wo man eigentlich dann auf der Sachebene sich austauscht. Und heute haben wir durch diesen massiven Einsatz von Propaganda und auch das ist ein Punkt, wie ich ihn erkennen kann, wir haben sehr viel Spaltung. Wir haben zum Beispiel diese Spaltung Geimpfte in Ungeimpfte. Wir haben die Spaltung mit der Frage, bist du jetzt für die Ukraine oder bist du für Russland in diesem Krieg? bist du für Israel oder bist du für die Palästinenser in diesem Krieg im Nahen Osten? Wir haben die Frage, bist du, glaubst du, es gibt den menschengemachten Klimawandel oder es gibt ihn nicht? Wir haben die Frage, bist du für eine Erhöhung der Rüstungsausgaben oder bist du für weniger Rüstungsausgaben und so weiter? Und so stellt man fest, dass es sehr viele Themen gibt, die durch die Propaganda emotional aufgeladen werden. Und dann hat man gleichzeitig in der Folge natürlich, dass es keine Sachfrage mehr ist, bist du geimpft oder ungeimpft, sondern man hat diese persönliche Komponente.
Etikettierung, ja. Genau. Man labelt sofort. Ja.
Und eine Abwertung, dass diejenigen, die ungeimpft sind, sind dann, keine Ahnung, unverantwortlich oder sozial gefährden den sozialen Frieden und diejenigen, die geimpft sind, das sind dann die Schlafschafe oder wie auch immer. Das heißt, man hat sehr, sehr schnell diese gegenseitige Abwertung. Und da sage ich halt, wenn man das erkennt, muss man sich klar machen, wir sind alle Menschen, wir haben alle unterschiedliche Einschätzungen von bestimmten Sachfragen und es ist die Beziehungsebene, die eine Ebene unterhalb von diesen Sachfragen verläuft, die uns alle wieder miteinander verbindet. Und so können wir es eigentlich auch schaffen, diese unterschiedlichen Manipulations- und Spaltungstechniken zu überwinden, indem wir sehen, es ist dieses menschliche Miteinander, das uns doch gemeinsam verbindet.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Was mir auch auffällt, das ist der Einsatz von diesen Frames. Ich meine, so ein Begriff wie Verschwörungstheorie, ja, oder wenn man jetzt PR anstelle Kriegspropaganda, das war ja damals die Erfindung, weil mit Propaganda hättest du nicht unbedingt gut agieren können. Mit einer PR-Agentur ist das doch was anderes. Oder dass man mit Angst die Emotionen versucht zu erzeugen. Und wenn ich jetzt die Wahl, das Wahlverhalten und der Parteien betrachte, das war ja auch an sich permanente Mobilisierung der Menschen für eigene Interessen. Und ich habe mir auch sehr, sehr viele Techniken eingesetzt, um zum Ziel zu kommen. Ja. Aber diese populistische Narrative, die sind ja, das ist ja auch am Ende des Tages Propaganda. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt es in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft. Politik ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Und die stehen natürlich auch vor diesem Problem, sage ich mal ein Stück weit, dass dieser Austausch mit Sachargumenten, der erfordert von uns allen ja viel ab, weil wir alle davon überzeugt sind, dass wir Recht haben mit dem, wie wir die Welt sehen. Und wir haben alle das, was du vorhin angesprochen hast, diesen Bestätigungsfehler. Das heißt, wenn uns Sachargumente begegnen, die dem widersprechen, was wir eh schon wissen, dann sagen wir, nee, die lehne ich ab. Das glaube ich jetzt nicht. Und wenn uns Argumente begegnen, die das bestätigen, was wir eh schon wissen, dann sagen wir, wunderbar, neue Information, die nehme ich auf, das glaube ich jetzt. Und so hat eigentlich zum Beispiel auch schon Edward Bernays, hat man schon sehr früh in der Propaganda erkannt. Bernays hat gesagt, das sind die absoluten Anfänger, die versuchen, die Menschen mit Sachargumenten zu überzeugen, sondern ich muss diesen rationalen Diskurs unterlaufen, ich muss mit Propaganda die Menschen steuern. Und wenn ich jetzt eine Wahl gewinnen möchte, ist es natürlich verlockend zu sagen, ja super, dann gehe ich nicht auf die rationale Ebene, sondern einfach nur auf die Gefühlsebene. Aber ich sage halt, dass dieser Weg, den haben wir jetzt schon eine Weile beschritten und den beschreiten wir im Moment auch weiter, aber wir führen uns immer weiter weg von dem Grundgedanken von der Demokratie, dass wir uns einfach mit diesem rationalen Diskurs auf einer Sachebene austauschen mit mündigen Bürgern. Und die Mündigkeit, die nehme ich ja den Menschen dadurch, dass ich ständig versuche, sie nur emotional anzusprechen und überhaupt nicht mehr mit Argumenten zu überzeugen. Und genau wie es, was du sagst, es findet bei Wahlen statt, es findet bei Kriegen statt, es findet bei ganz vielen wichtigen Sachfragen, ob das Gesundheit ist, ob das Klima ist, ob das Altersvorsorge ist und so weiter. Da werden in allen Bereichen diese Nudging-Techniken inzwischen eingesetzt. Dann sage ich halt auch, Softpower wird in Zukunft als Thema eher noch viel, viel wichtiger werden. Und darum ist es auch wichtig, dass wir in der Wissenschaft dranbleiben und das Ganze auch wissenschaftlich begleiten und immer wieder darüber aufklären, was läuft.
Ja, vielleicht erklärst du auch den Begriff Nudging. Ich meine, dafür hat man der Thaler auch einen Nobelpreis bekommen. Ja. Warum das auch so umstritten ist,
ja. Ja, also der eine hat den Nobelpreis bekommen, der andere hat den Holberg-Preis bekommen. Das sind mit die höchst dekorierten Wissenschaftler aus den USA, die seit 2008, Zeller und Sunstein haben wir zusammen dieses Buch geschrieben, Nudge. Und der Untertitel heißt, wie man kluge Entscheidungen anstößt. Und in dem Untertitel steckt schon eigentlich viel drin von dem, was dieses Konzept ausmacht. Weil was die Idee ist einfach, dass man genau wie Edward Bernays, genau wie Walter Lippmann vor 100 Jahren, dass man sagt, die Menschen sind hauptsächlich von ihrem Unbewussten beeinflusst. Und die Argumentation geht da dann noch ein bisschen weiter. Das heißt, sie verkaufen ziemlich geschickt. Sie sagen, naja, wir fällen ja jeden Tag Entscheidungen. Und das, was uns umgibt, wie wir diese Entscheidungen fällen, das ist eine sogenannte Entscheidungsarchitektur. Und diese Entscheidungsarchitektur führt aber dazu, dass wir irrationale Entscheidungen treffen, weil ob ich jetzt bei einem Weg, Sie vergleichen das dann auch bei einer eben wie mit einem Haus, wenn ich jetzt da reingehe in das Haus, ob ich jetzt den Gang links oder den Gang rechts nehme, das hat auch damit zu tun, wie jetzt gerade die Treppe designt ist und wo mehr Licht ist und so weiter. Also irrationale Dinge, diese Entscheidungsarchitektur beeinflussen unsere Entscheidungen. Und wenn wir uns sowieso die ganze Zeit entscheiden aufgrund von irrationalen Faktoren, dann kann ich ja als aktiver Entscheidungsarchitekt eingreifen und die Entscheidungsarchitektur so designen, dass sich die Menschen für sie positiv oder richtig entscheiden und es ist nur für das Beste der Menschen. Und im Prinzip ist genau das Gleiche, was Brené sagt. Es ist eine Legitimation, die damit geschaffen wird, um die Menschen zu steuern, indem man sagt, es ist ja nur zu ihrem Besten und sie entscheiden sie ja sowieso die ganze Zeit. Und deswegen könnte ich auch sagen, ja gut, dann kann ich auch Propaganda ausüben und dann das Unbewusste der Menschen appellieren, wenn das Unbewusste sowieso eine Rolle spielt. Aber was da doch einfach passiert ist, dass komplett diese Autonomie, diese Selbstbestimmung unterlaufen wird. Es führt am Ende nicht zu mehr Mündigkeit. Und gleichzeitig ist es so, dieses Konzept, und das ist wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass Softpower im Moment massiv zunimmt. Seit 2008, seitdem dieses Buch erschienen ist, hat es, sagt Kahneman, ein anderer Nobelpreisträger, der 2002 den Nobelpreis bekommen hat, sagt, Nudging hat die Welt verändert. Das kann man sich ja auch mal fragen, wenn Nudging die Welt verändert hat, wie viel hat man denn davon schon gehört? Und wir haben heute eben 400 Nudge-Einheiten, ich könnte auch sagen Teams von Softpower-Experten, die genau wissen, wie ich das Unbewusste der Menschen anspreche, weltweit, in Regierungen, in Unternehmen, als NGOs und so weiter, die das Unbewusste der Menschen beeinflussen. Und so haben wir einen weiteren Bereich, wo neben der kognitiven Kriegsführung auch massiv weltweit Softpower ausgeübt wird.
Und wie erkennt man das? Ich meine, ja, Nudging ist ja an sich ein gutes Instrument, wenn man das gut einsetzt. Die Frage ist, wer entscheidet, was gut ist und was nicht gut ist. Und das ist, glaube ich, da, wo du die Mündigkeit so hervorhebst. Zum Beispiel, ich kann ja auch sagen, bei mir persönlich, wenn ich jetzt Süßigkeiten ganz tief irgendwo verschließe, dass ich sehr, sehr viel dafür tun muss, um die zu bekommen, dann kann ich mein eigenes Verhalten steuern. Ja, das ist ja wohl so Nudging, sagen wir im positiven Sinne. Aber das habe ich beschlossen und da habe ich mich entschieden, das zu tun. Wenn das die Regierung tut, und das passiert ja auf vielen Ebenen, diese Nudging-Einheiten, auch wenn man die nicht wahrnimmt, dann ist immer die Frage, was ist richtig, was ist falsch. Ja.
Es ist die Frage, genau wie du sagst, was ist richtig, was ist falsch, und es ist auch die Frage, wer entscheidet das? Und wer entscheidet für alle Menschen, was richtig und falsch ist, und wer entscheidet es aufgrund von welchen Kriterien? Und da habe ich als Wissenschaftler einfach ein paar Fragen, wo ich sage, die sind noch überhaupt nicht geklärt. Und da kann man auch dieses Nudging nicht einfach so anwenden und sagen, es ist doch zum Besten der Menschen, wenn ich einfach mal ein paar Kritikpunkte vorbringen darf. Wenn wir über Soft Power sprechen, genauso wie wenn wir über Hard Power sprechen, da steckt Macht drinnen. Das heißt, durch dieses Nudging wird Macht ausgeübt. Jetzt ist es aber so in der Demokratie, dass Machtstrukturen demokratisch legitimiert sein müssen. Das heißt, ich kann dir nicht einfach sagen, ich habe mal was entschieden. So, ich habe für dich jetzt entschieden, dass du keine Süßigkeiten mehr bekommst, weil du hast einen BMI, der ist so und so hoch und deswegen darfst du jetzt keine Süßigkeiten mehr kaufen. Es ist ja nur zu deinem Besten. Wie entscheidet das? Und da, wenn die demokratische Legitimation nicht gegeben ist, dann darf dieses Nudging nicht ausgeübt werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wenn Menschen irrational sind. Und wenn ich das erstmal unterstelle und wenn ich sage, ja gut, Menschen werden hauptsächlich durch ihr Unbewusstes beeinflusst, kann ich sagen, okay, wie ist es denn eigentlich mit denen, die dieses Nudging ausüben? Sind die völlig rational? Und aufgrund von welchen Kriterien entscheiden die eigentlich, was gerade das Beste ist für die Menschen? Weil die haben ja dann auch Unbewusstes, das in diese Entscheidungen mit einfließt. Und das andere ist eben diese Frage nach dem öffentlichen Debattenraum, den wir schon angesprochen haben. Eine tragende Säule von der Demokratie, Demos Kratos heißt ja die Herrschaft des Volkes. Und von dieser Demokratie ist eben dieses Prinzip One Man, One Vote. Jeder Mensch kann sich gleichberechtigt in diesen offenen Debattenraum einbringen. Jeder kann seine Argumente vorbringen. Und wenn dann Einzelne sagen, nee, Moment mal, wir haben schon entschieden, was richtig und was gut ist, da brauchen wir auch keine Argumente mehr. Und ob wir das rational gemacht haben oder nicht, das müsst ihr uns einfach glauben. Und jetzt fangen wir an, den Debattenraum zu unterlaufen mit Soft-Power-Techniken, sodass es die Menschen gar nicht mitbekommen. Und stellt auch das grundlegend, diesen öffentlichen Diskursraum als eine zentrale Säule der Demokratie in Frage. Und darum ist meine feste Überzeugung, dass auch dieses Nudging, so wie es heute eigentlich weit verbreitet ist, in der Demokratie nichts zu suchen hat.
Jonas, und der Diskussionsfreiraum spielt ja in diesem Kontext eine enorme Rolle, auch in Bezug auf die Diskussionsfreudigkeit und auch den Zugang zu der Diskussion. Wenn ich jetzt an Twitter denke, inzwischen X, was die Beweggründe von Elon Musk waren, kann ich jetzt nicht einschätzen. Das, was er in seiner Art der Narrative sagte, er ist ein Vorkämpfer der freien Rede und er möchte es ermöglichen, dass auf dieser Plattform alle Meinungen zum Ausdruck gebracht werden, ohne gefiltert zu werden und ohne zensiert zu werden, mit allen Implikationen in Bezug auf emotionale Hassreden und keine Ahnung was, die damit einhergehen. Wie schätzt du das ein?
Also zunächst mal würde ich das ist ja auch eine Rahmenerzählung, würde ich diese Rahmenerzählung grundlegend hinterfragen, weil Elon Musk ja der reichste Mensch der Welt ist. Er hat sich Twitter für 44 Milliarden gekauft. Und auf der einen Seite ist es kurzfristig, denke ich, auf jeden Fall zu begrüßen. Also ich habe jetzt auch einen eigenen X-Kanal, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, aber diese Möglichkeit auf X seine Inhalte zu teilen und auch in den öffentlichen Diskurs zu tragen, kurzfristig schätze ich das und ich denke, es ist begrüßenswert. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch diese Diskussion, genau wie du sagst, ob Musk nicht auch die Algorithmen verändert hat, damit seine Stimme mehr Gewicht bekommt als die von anderen. Und auch da kann man sich wieder fragen, für wie wahrscheinlich hält man das, wenn jemand für 44 Milliarden sich eine Plattform kauft, dass er dann sich auf dieser Plattform seine eigene Stimme genau ein bisschen stärkt. Ist es wirklich nur reiner Altruismus? Und ein anderer Punkt, den du ansprichst, und der ist auch wichtig, das ist dieser Punkt der Hassrede, der Abwertung, der hohen Emotionalisierung, die gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns, dass wir Möglichkeiten schaffen, uns davor zu schützen. Auf der anderen Seite, und auch das stellen wir fest, wird zum Beispiel werden verwandte Begriffe wie Desinformation oder Missinformation werden immer wieder eingesetzt, um bestimmte Inhalte zu unterdrücken oder auch zu zensieren. Und da gibt es auch wieder das Problem, dass diese Begriffe nicht genau definiert sind. Das heißt, man weiß nicht, welche Inhalte werden jetzt tatsächlich zensiert und mit welchen Kriterien. Und da ist auch noch sehr, sehr viel öffentlicher Diskurs nötig, um festzulegen, was möchte man eigentlich nicht haben an Inhalten und wo hört tatsächlich die Meinungsfreiheit auf, weil wir haben sie ja. Und wenn ich mit Juristinnen und Juristen spreche, die übrigens dieses Konzept des Nudging sehr spannend finden, weil die zu mir sagen, Moment mal, ich habe als Jurist ja gelernt, es gibt Meinungsfreiheit und ich habe als Jurist auch gelernt, dass der Staat keine Propaganda einsetzen darf und ich habe als Jurist gelernt, dass ich gegen Regelungen, gegen Gesetze des Staates, da kann ich ja vorgehen. Und dann sagen die mir, aber wenn der Staat jetzt Nudging einsetzt, dann gibt es ja da gar keine Gesetze, wo ich als Jurist dagegen vorgehen kann, sondern da tun die Menschen das ja freiwillig. Und dann greift eigentlich nur noch das, dass der Staat keine Propaganda einsetzen darf. Aber so gibt es auch aus juristischer Perspektive ist es eine sehr spannende, ein sehr spannendes Konzept. Aber jetzt bin ich kurz vom Thema abgekommen. Also wenn ich es nochmal aufgreife, die sagen wir natürlich auch, diese Desinformation etc., die ist nicht genau definiert und dieser Kampf gegen Desinformation ist einfach was juristisch sehr, sehr schwammig ist und da müssen wir wirklich genau hinschauen, um was es eigentlich geht.
In einer idealen Welt wären Faktenchecker, die unabhängig sind und die echte Wahrheit suchen und verfolgen, was immer auch Wahrheit ist, weil das ja auch ein dehnbarer Begriff des Status quo ist. Aber das wird ja auch zum gewissen Grade missbraucht, oder?
Ja, ich gebe dir recht. Und ich glaube sogar, dass in einer idealen Gesellschaft, wenn ich sage, für mich ist eine ideale Gesellschaft eine demokratische Gesellschaft, dann bräuchte ich eigentlich keine Faktenchecker, weil die sind dann wir alle. Dann entscheiden wir zusammen im Diskurs, welche Argumente uns am besten überzeugen, welche Argumente am stichhaltigsten sind und dann hat man Medien, die sicherstellen, dass dieser Diskurs, wir sind ja in dem Fall auf diese Medien auch angewiesen, dass dieser Diskurs geführt werden kann. Und dann bräuchte ich eigentlich keine Faktenchecker, weil Faktenchecker ist ja auch wieder eine Art von, ich habe eine Autorität, die entscheidet, was Wahrheit ist. Und da driften die im Moment natürlich schon ein Stück weit auch rein, auch mit diesen Studien zu Nudging, aber natürlich auch mit Desinformation, mit Missinformation, mit diesen Faktencheckern, dass ich Instanzen habe, die sagen, ich habe entschieden, was ist richtig, was ist falsch, was in bezeichne ich als Desinformation, was bezeichne ich als Hassrede und so weiter. Und diese Inhalte sind deswegen entweder zu unterdrücken oder zu sagen, die sind falsch etc. Und da fehlt immer wieder die demokratische Komponente. Da muss sich doch jeder einbringen und das soll doch jeder eigentlich für sich entscheiden. Nicht aufgrund von Autorität, sondern aufgrund von dem besten Argument.
Und wenn du jetzt die Zeit der Covid-Pandemie ein bisschen reflektierst, ja, da wurde, glaube ich, jetzt gar nicht im Sinne der Kriegspropaganda, aber im Sinne der, sagen wir, der richtigen Kontexte, die Informationen in gewisser Art und Weise gesteuert. Kannst du jetzt mit deiner professionellen Brille der Manipulation etwas erkennen? Ich meine, es gab ja auch Fakten, die dann widerlegt wurden und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen? Hat es dir wehgetan, diese Zeit zu erleben, das zu beobachten?
Also es war auch für mich eine sehr intensive Zeit, wo ich tatsächlich mir auch viel diese Brillen aufgesetzt habe und eine Menge erkennen konnte. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich es einfach wissenschaftlich aufdrösel, da sage ich, ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit nötig. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, das sieht man auch, wenn man sich Statistiken anschaut von den Werbeausgaben der Bundesregierung, von den Ausgaben der Werbeindustrie weltweit. Wir hatten gerade im Jahr 2020 und 2021 hatten wir einen absoluten Peak auch bei den Ausgaben für Public Relations, für PR. Es gab seltene Zeit, wo global auf der ganzen Welt so viel Manipulation stattfand und so intensiv eigentlich mit Angst gearbeitet wurde, wo diese Geschichte, wo wir vorher drüber gesprochen haben, was ist richtig, was ist falsch, diese Geschichte vom guten Hirten, man muss die Mehrheit der Menschen steuern, wo die so intensiv eigentlich vorangetrieben wurde wie zu dieser Zeit. Und wenn man es an ein paar Beispielen konkret macht, es gibt ja vom April 2020, gab es dieses sogenannte Panikpapier, auch des Bundesinnenministeriums, wo ja drin stand, man muss, um die Menschen dazu zu bringen, sich an die Maßnahmen zu halten, Klammer auf, das haben wir entschieden, das ist gut, das ist der Weg aus der Pandemie, das ist das Richtige, muss man den Menschen Angst machen und man muss zum Beispiel den Kindern sagen, wenn sie sich nicht an die Maßnahmen halten, dann könnte es sein, dass sie dafür verantwortlich sind, dass sich die Großeltern anstecken und dass die Großeltern dann am Ende qualvoll ersticken. Also so steht es in diesen Dokumenten. Und wenn ich das natürlich kleinen Kindern sage, dann sind die traumatisiert, oder? Da muss man jetzt kein Wissenschaftler sein, um das festzustellen. Das heißt, das geht gar nicht, dass man mit solchen Techniken arbeitet. Und dann wird auch klar, diese Softpower, die klingt so sanft, aber wie extrem auch dann die Wirkungen sind auf die menschliche Psyche. Und in der Zeit wurde doch sehr viel mit Angst gearbeitet. Und ein anderes Beispiel, wie einfach gearbeitet wurde, das sieht man dann durch dieses Nudging bei den Impfungen. Gab es auch eine Studie, die dann im Nachgang nochmal untersucht hat, Geimpfte und Ungeimpfte hat man geschaut, man hat ein sogenanntes Diktatorenspiel eingesetzt, das heißt, Geimpfte und Ungeimpfte konnten in diesem Spiel sich gegenseitig Geld verteilen und man hat es dann geschaut und man hat festgestellt, diejenigen, die geimpft sind, die verteilen an andere Geimpfte viel Geld und an diejenigen, die ungeimpft sind, wenig bis gar kein Geld, das heißt, die werten die ab. Und auf der anderen Seite hat man die Ungeimpften, die haben in etwa gleichmäßig das Geld an andere Geimpfte und Ungeimpfte verteilt. Und so hat die Studie einfach festgestellt, es gibt diese Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften in der Gesellschaft und natürlich auch hervorgerufen durch diese massiven emotionalen Botschaften, dass man sich doch impfen lassen sollte. Das war dann keine Sachfrage mehr, sondern da gingen ja die Risse durch die Familien durch, oder? Weihnachtsfeste durften die Ungeimpften nicht kommen und so weiter. Ganz tiefe Wunden, die da auch persönlich einfach in die Gesellschaft reingetrieben wurden. Und die Studie hat dann, man könnte ja sagen, okay, wir haben jetzt erkannt, es gibt durch das, was da an Nudging gelaufen ist, gibt es diese Spaltung in der Gesellschaft und wir müssen doch aufhören, das nächste Mal wieder diese Spaltung reinzutreiben und wir müssen versuchen die Menschen einfach entspannter, rationaler zu überzeugen. Und wenn wir die besten Argumente einfach nicht auf unserer Seite haben, dann müssen wir das auch akzeptieren. Die Studie hat aber gesagt, jetzt haben wir eine Schlussfolgerung, die ist ein bisschen kontraintuitiv. Das heißt, sie haben schon gemerkt, wenn ich es mal zusammenfasse, das, was wir jetzt sagen, ist eigentlich Käse. Aber in Zukunft sollte doch, wenn mal wieder die Frage ansteht, Impfung oder nicht, sollte man eine Impfpflicht einführen. Weil, wenn alle geimpft sind, dann gibt es diese Spaltung ja gar nicht mehr. Also es sind schon erstaunliche Blüten, die das dann auch getrieben hat. Und das sind nur mal zwei Beispiele, wie man sagen kann, so eine Spaltung, so einen extremen Einsatz von Softpower, so eine extreme auch Angstpropaganda, die hatten wir schon lange nicht mehr.
Und Caldini, du hast ja sich zu ihm kritisch geäußert, obwohl jetzt bei sehr vielen Themen, die du erwähnst, kann ich jetzt, wenn ich mich richtig da sortiere, sehr viele Parallelen mit seinen Mechanismen. Ja, zum Beispiel Autorität. Man hat auch versucht, ja, mit Milgram-Experiment, das erwähnst du auch sehr, sehr explizit, dass man mit Autoritäten versucht, die Menschen zu beeinflussen, weil da folgt man eher einem oder dass man dem Masse folgt, ja, auch Ähnlichkeitsprinzip, wie auch diese Spaltung. Wo siehst du da die Kritik? Das ist für mich jetzt super spannend.
Also Caldini ist ja jemand, er ist ein Experte für Softpower, ein ausgewiesener Experte, der natürlich weiß, wie man diese Techniken anwendet. Und das, denke ich, eint uns. Ich habe auch in meiner Doktorarbeit zur Softpower und Motivation habe ich mich einige Jahre intensiv mit diesen Techniken beschäftigt. Und wo wir dann aber auseinandergehen und wo wir uns dann nicht mehr einig sind, ist, dass er zum Beispiel für die NATO arbeitet, er arbeitet für Coca-Cola, er arbeitet für andere große Unternehmen. Das heißt, er hilft den Menschen, diese Techniken einzusetzen. Und bei mir ist es so, ich habe einfach am Anfang von meiner Arbeit wirklich diesen Pflock reingehauen für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte niemals dazu beitragen, dass mehr Propaganda auf der Welt gibt, sondern ich möchte dazu beitragen, dass es mehr Aufklärung gibt auf der Welt. Und wenn ich heute Anfragen kriege, und ich kriege immer mal wieder Anfragen auch von mächtigen Einzelpersonen, von mächtigen Unternehmen, können Sie mir hier nicht mal als Propaganda-Experte helfen bei einer Kampagne? Klammer auf, es ist nur für das Gute. Und ich lehne halt diese Anfragen alle ab. Also Bernays damals hat zum Beispiel gesagt, die Lösung für Propaganda kann immer nur noch mehr Propaganda sein. Und ich sage, die Lösung für Propaganda muss sein, Aufklärung. Mehr Aufklärung.
Aufklärung. Super. Jonas, und ich weiß nicht, das zweite Buch von dir, das ist ja noch globaler, ja, geopolitischer, würde ich so aufgreifen. Hast du das geschrieben, als Trump schon im Office war oder noch nicht?
Also das Buch ist rausgekommen im Januar diesen Jahres. Mhm. Das heißt, das Erscheinungsdatum war, als er dann schon Präsident war, aber geschrieben wurde es zu einer Zeit, wo noch der Wahlkampf eigentlich lief.
Okay, deswegen frage ich, weil ja. Wie reflektierst du die aktuelle Entwicklungen, weil ich mich persönlich nicht erinnern kann, wann so eine Spaltung zwischen zum Beispiel Europa oder irgendwie Deutschland und den USA existierte, in so eine Zuspitzung. Wie schätzt du das ein?
Ich kann mich auch nicht erinnern. Also ich bin auch überrascht über diese extreme Spaltung, weil die NATO, das führe ich ja auch im Buch nochmal an und viele Menschen wissen das, die NATO, das ist ja von Lord Hastings Ismay damals schon gesagt worden, der erste, ich glaube, Generalsekretär der NATO, hat gesagt, dass die NATO eigentlich gegründet wurde, um die Deutschen unten zu halten, die Amerikaner drinnen und die Russen draußen. So, das heißt, wenn ich sage, das Herzland, dieses eurasische Platte, ist der Schlüssel zur Weltherrschaft, das ist diese Theorie von Mackinder von 1904, dann spielt die Verbindung Deutschland und Russland eine ganz wichtige Rolle. Auch das haben wir schon bei Mackinder. Heute haben sie amerikanische Geostrategen, ob das Brzezinski ist 1997, ob das Friedman ist 2015, die diese Herzland-Theorie wieder aufgreifen. Mhm. Aber die sagen schon, dass natürlich auch die Rolle der NATO für die USA immer war, dass sie ihren Fuß in der Tür haben im Herzland und dass sie Europa eigentlich auch kontrollieren können, dass sie unter anderem auch Deutschland kontrollieren können. Und dieser Bruch, den es jetzt doch auch gibt zwischen den USA und Europa, die ja beide eigentlich sehr viele, in Europa sind sehr viele NATO-Länder, der ist für mich erstaunlich. Ich würde es aber tatsächlich wieder mit dieser Herzland-Theorie erklären und darum ist leider dieses Buch Kriegsspiele, das sich eigentlich mit dieser Frage beschäftigt, wie würde für die NATO, / Europa, / Deutschland, wie würde so ein Konflikt aussehen mit Russland? Und da spitzt sich ja dieser Konflikt auch jetzt leider immer mehr zu. Und da habe ich einfach ein Buch aufgedröselt und konnte aufzeigen anhand von sehr langjährigen militärischen Planungen, dass dieser Konflikt zu einer vollständigen nuklearen und oder konventionellen Zerstörung Europas führen würde, unter anderem auch Deutschland, ist in diesem militärischen Plan spielen, die von der NATO durchgeführt wurden, vom Pentagon durchgeführt wurden, aber auch von russischem Militär, vom Warschauer Pakt damals noch etc. durchgeführt wurden, war immer klar, dieser Konflikt wird in Europa, schrägstrich in Deutschland auch entschieden. Und das heißt, wir müssen schon wissen, was für uns auf dem Spiel steht. Und die Frage ist deswegen hochaktuell, weil wir heute, genau wie es du gesagt hast, auf der einen Seite diese Spaltung haben zwischen den USA und zwischen Europa. Auf der anderen Seite scheint es aber so zu sein, so jetzt meine vorläufige Analyse, dass Trump hier nicht geostrategisch kopflos agiert, sondern dass er sehr genau weiß, was er macht. Und er nimmt eigentlich das Herzland, wenn ich sage, es geht von Wolga bis Yangtze, vom Himalaya bis zur Arktis, dann stellt man fest, Russland zu großen Teilen befindet sich auf diesem eurasischen Herzland, auf diesem eurasischen Kontinent, China aber auch. Und so wird eigentlich diese eurasische Platte im Moment in die Zange genommen. Die linke Seite der Zange, die westliche Seite der Zange, die übernehmen jetzt die Europäer. Die sagen von den USA, okay, wunderbar, wir übernehmen den Staffelstab und wir führen jetzt diesen Konflikt in der Ukraine eigentlich weiter. Klammer auf, auch auf das Risiko der eigenen vollständigen Zerstörung hin. Man muss es leider so deutlich sagen, 500 Milliarden Rüstungsausgaben, zusätzliche oder Infrastruktur etc. in Deutschland. Von der Leyen in der EU hat ja gesagt, jetzt sind etwa 800 Milliarden möchte man zusätzlich ausgeben, also 800.000 Millionen, es sind unglaubliche Summen. Da springen die Europäer ein und die USA. Und auch da gibt es gute geostrategische Analysen dazu. Zum Beispiel von John Pilcher, der diesen Film gedreht hat, The Coming War on China. Die USA nehmen jetzt die östliche Seite dieses Herzlandes in die Zange. Sie kümmern sich um China. Und so haben wir eigentlich von beiden Seiten immer noch diesen Griff des Hegemons USA, diesen Griff nach Eurasien. Und wir Europäer laufen im Moment Gefahr, zwischen den beiden Supermächten USA und Russland sozusagen zermahlen zu werden. Und da, glaube ich, müssen wir schon wissen, was für uns auf dem Spiel steht. Wir wissen es auch deswegen nicht, weil die kognitive Kriegsführung auf Hochtouren läuft. Und darum ist auch dieses zweite Buch entstanden, weil ich versuchen möchte, ein Stück weit auch zu zeigen, was hinter dieser Manipulation, hinter der gegenwärtigen Kriegspropaganda, was da stattfindet und was einfach läuft, ist, dass wir gar nicht wissen, was die Militärs im Hintergrund planen und was sie planen ist. Wenn es diesen Konflikt gäbe, ist völlig klar, würde das für uns sehr zerstörerisch enden.
Haben wir überhaupt die Handlungsfähigkeit als Deutschland in diese Welt? Ich meine, sogar die USA geraten, glaube ich, unter die Räder langsam, was deren Herrschaftsanspruch weltweit anbetrifft, weil mit China, Indien da solche Mächte aufkommen. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, was man sich bewusst machen muss und was auch die Militärs sehr genau wissen, wenn man sich alleine mal die EU anschaut, sind 500 Millionen Menschen in den USA leben, 330 Millionen Menschen in Russland, in etwa 150 Millionen Menschen in China leben, in etwa 1,4 Milliarden Menschen. Und die politischen Anführer, das sind nur sehr, sehr wenige. Könnte ich sagen, das sind ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend, wenn man die zusammennimmt. Und so ist natürlich auch den Militärs und den Politikerinnen und Politikern klar, dass die größte Macht auf dem Planeten, und das sind wir auch wieder bei Chomsky, die größte Macht sind einfach nicht die Panzer, Schiffe, Flugzeuge, sondern auch nicht die hunderte von Politikerinnen und Politikern, die es eben gibt, sondern die größte Macht ist die öffentliche Meinung. Und darum, wenn du fragst, was können wir denn machen? In Deutschland, wir sind ja in etwa 80 Millionen Menschen. Wenn 80 Millionen Menschen sagen, da machen wir nicht mehr mit bei dieser Aufrüstung, wir möchten Frieden, wir möchten eigentlich genau das Gegenteil von der Spaltung zwischen Deutschland und Russland, die ja gerade reingetrieben wird. Wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer das Gleiche sagen, die Menschen in Russland das Gleiche und alle einfach sagen, Moment mal, wir haben genug von Aufrüstung, wir haben genug von Krieg, wir haben genug von diesem Wahnsinn, von der Simulation des Abwurfs von Atombomben und so weiter, dann ist Schluss, oder? Und drum läuft dieser Kampf natürlich auf allen Ebenen, aber was können wir tun? Jeder Einzelne kann sich klar machen, um seine Gedanken, um seine Gefühle wird jeden Tag intensiv gekämpft. Und das Wichtigste und das Größte, was wir eigentlich alle tun können, ist zu sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ich setze mich ab heute für den Frieden ein. Ich setze mich für den Umgang ein, auf Augenhöhe, mit Sachargumenten, ohne Abwertung, ohne Manipulation. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir auch die kognitive Kriegsführung schon ein ganz großes Stück weit überwunden. Und dann stellen wir zusammen das größte Gegengewicht dar gegen diese zerstörerischen militärischen Planungen, die eben nach wie vor laufen.
Und in diesem Kontext ist ja auch die aktuelle Digitalisierung und die Reichweite der digitalen Medien. Ja, ich meine, du warst ja in so vielen Podcasts, ich weiß nicht, wenn man das jetzt zusammenaddiert, hast du bestimmt einige Millionen Ansichten, was vor 30 Jahren undenkbar wäre, ja, dass man so eine Reichweite bekommt. Das sollte eigentlich dem entgegenwirken, ja, dass diese Aufklärung möglich ist und man muss sich damit einfach beschäftigen.
Ich sehe es ganz genauso wie du. Ja, das ist wirklich diese, es gibt ja die Informationsrevolution. Die dunkle Seite haben wir jetzt schon angesprochen, dass man eben durch diese Schattentexte immer gläserner wird. Und das andere ist aber auch wirklich die helle Seite. Jeder Mensch hat heute die Möglichkeit, durch das Internet potenziell mit einer unbegrenzten Anzahl von Personen sich auszutauschen, seine Ansichten kundzutun, seine Informationen zu teilen, Kraft für den Frieden zu sein. Und wenn wir das alle gemeinsam tun, sowohl online als auch offline, das ist, denke ich, immer noch die größere Kraft im persönlichen Kontakt mit den Menschen, wirklich über die Dinge sprechen, die uns wichtig sind, wieder die Beziehungen zu stärken, dann sind wir schon mal einen ganz großen Schritt weiter auf dem Weg zum Frieden.
Und Jonas, wenn man jetzt eine Botschaft hört, wie ist deine Empfehlung, mit dieser Botschaft umzugehen? Wie stellt man die in Frage? Wie verifiziert man die? Wie gehst du davor? Was würdest du quasi unseren Zuhörern empfehlen?
Also ich würde empfehlen, dass man zunächst sich Zeit lässt, dass man die Information mal irren lässt, dass man auf seinen gesunden Menschenverstand vertraut. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle in uns drin wirklich diese Richtschnur haben, was ist richtig, was ist falsch, wann werde ich manipuliert, wann werde ich nicht manipuliert, dass wir wissen, Kriegshandlungen sind abzulehnen, Kriege, Waffenlieferungen führen am Ende nicht zu mehr Demokratie, nicht zu mehr Freiheit, nicht zu Menschenrechten. Dieses Wissen, dieses Gespür auch, das tragen wir alle in uns drin. Da muss ich auch keine 50 oder 100 Bücher lesen, sondern das weiß ich schon, das habe ich bereits in mir und auf das kann ich immer vertrauen. Und ein anderer Weg ist auch, dass man gezielt mal diesen Bestätigungsfehler in sich drin eigentlich wieder erspürt und sich Informationen sucht, die der Information, die man gerade gehört hat, komplett widersprechen. Und dann kann ich ja sagen, okay, jetzt habe ich mal komplett verschiedene Standpunkte, die kann ich gegeneinander abwägen. Und dann schaue ich einfach, wo überzeugen mich die Argumente am meisten. Und dann könnte ich auch noch mit diesem Dime-Schema arbeiten, das ich gerne verwende, dass ich auf unterschiedliche Facetten von einer Sachfrage und von einem Konflikt blick. Das Dime, das sind ja diese vier Buchstaben. Das D steht einfach für die Diplomatie, dass ich mal schaue, was sagen denn die Politikerinnen und Politiker? Was sagt Trump, was sagt Xi Jinping, was sagt Putin, was sagt Merz? Und wenn man sich's antun will, was sagt Baerbock oder Hofreiter etc., kann man auch. Und dann die Informationsseite, mit welchen Informationen wird gearbeitet, welche werden zurückgehalten, wird eher emotional gearbeitet und so weiter. Das M steht für die Militärs, dass ich bei Konflikten einfach schaue, was sind jetzt die Rüstungsausgaben zum Beispiel, wo stehen die Militärs, gab es die NATO-Osterweiterung, ja, die gab es, gab es diesen russischen Einmarsch in der Ukraine, den gab es auch, gab es vorher einen Bürgerkrieg, ja, den gab es auch und dann habe ich einfach ganz unterschiedliche Informationen, die ich gegeneinander abwägen kann und zum Schluss noch das E steht ja für Economics und einfach die Wirtschaft, dieses Follow the Money, also wo werden die großen Geldsummen ausgegeben, Deutschland jetzt Rheinmetall zum Beispiel, die neueste Information, die ich gehört habe, war, dass die 400 Milliarden zusätzlich an Aufträgen bekommen haben, also 400.000 Millionen, wo fließt eigentlich das Geld und auch die Informationen, wenn ich habe, habe ich nochmal mehr und so kann ich eigentlich, je mehr ich weiß, kann ich mir besser ein Bild machen von diesen Konflikten. Es braucht Zeit. Man muss es selber auch schaffen, sich diese Zeit zu nehmen. Aber so kann man dahin kommen, dass je mehr Informationen man hat, desto weniger wird man nur von der emotionalen Ebene einfach beeinflusst und rumgeschoben.
Super, Jonas, vielen Dank. Und ich danke dir auch, dass du dich nicht verkaufst, ja, für die guten Zwecke, ja, indem du deine Propagandakenntnisse weiter einsetzt. Zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer drei Fragen, die würde ich auch gerne dir stellen. Die erste Frage, Jonas, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt oder beeinflusst hat? Spontan?
Also wenn ich jetzt vor mir so meine Bücherwand anschaue, da könnte ich jetzt gar nicht ein Buch rauspicken, weil es so viele Bücher waren. Aber ich sage einfach mal, Edward Bernays Propaganda. Das Buch Propaganda von Edward Bernays 1928, weil ich das sehr schätze, dass er wirklich Klartext redet. Man findet heute die Formulierungen so ein bisschen verklausuliert wieder, aber er hat damals wirklich Klartext gesprochen und wenn man sich klar macht, dass was er damals sagt, läuft heute noch genauso und noch sehr viel zugespitzter, dann kann man aus dem Buch tatsächlich eine Menge mitnehmen.
Danke dir. Was würdest du einem 20-jährigen Jonas empfehlen mit deinem ganzen Wissen von heute?
Einfach genauso weitermachen. Einfach, ja, also den Weg, den ich gegangen bin, das ist genau der richtige. Ich glaube auch, dass man geführt wird ein Stück weit im Leben und dass man am Ende schon auch dahin geführt wird, wo man sein soll. Und der Weg hat mich jetzt genau hier hingeführt. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Arbeit machen darf, dass ich auch mit so spannenden und interessanten Menschen wie dir jetzt auch sprechen darf und dass auch das Interesse an der Arbeit so groß ist, an den Vorträgen so groß. Und darum, glaube ich, bin ich durch meinen Weg genau dahin geführt worden, wo ich sein sollte.
Und vielleicht anknüpfend an die Aussage von dir, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle aus der Liebe kommen, dass wir hier auf der Welt eigentlich diese Entscheidung haben zwischen der hellen Seite, zwischen der Liebe, ob wir die leben wollen oder ob wir eben das Gegenteil leben wollen. Hier auf der Welt gibt es beides und dann am Ende gehen wir wieder zurück in die Liebe. Und ich glaube, das Wichtige ist hier wirklich auf der Erde diese helle Seite, soweit es geht, zu stärken, die Liebe zu leben. Und am Ende bin ich davon überzeugt, dass das die größte Kraft ist, die es gibt.
Im Grunde gut, kann man sagen.
Genau.
Ich danke dir herzlich für dieses, ich glaube, auch sehr wertvolle Gespräch, auch für die Aufklärung und dass man vielleicht auch die Augen deutlich stärker geöffnet bekommt. Ich danke dir herzlichst für deine Arbeit und deinen Einsatz.
Ja, ich danke dir auch sehr für die spannenden Fragen und für dieses ja, spannende Gespräch und für die Einladung. Vielen Dank.
Danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.